Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. In der letzten Sendung haben wir ja darüber geredet, die Erfolgsgeschichte von Ems, die ja sehr mit Ihnen zusammenhängt. Wer es also alles noch möchte nachlesen, im Buch «Das Blocher-Prinzip», ich möchte auch nicht plumpe Werbung machen, aber mittlerweile in der 6. Auflage neu rausgekommen, also das kann man kaufen und bestellen auf unserer Homepage. Christoph Blocher, wir haben jetzt, wie gesagt, von der Erfolgsgeschichte geredet, von Ems. Es hat aber gleich düstere Wolken über die Schweizer Wirtschaft, Credit Suisse, 4'000 Entlassungen, der Börsenkurs absolut im Keller. Wie hätte das passieren können?
Ja, von außen betrachtet, also ich bin nicht in dieser Bank drin und ich verstehe nicht so viel von Bankenwesen. Aber von außen her betrachtet, haben sie einen riesigen Verlust von fast 3 Milliarden ausgewiesen. Das ist natürlich sehr hoch und wenn man denkt, die haben ja vor einer Milliarde Gewinn gehabt, also mal ganz Gewinn ist weg, plus noch so viel. Und sie begründet, der Hauptteil liegt da drin, dass sie hätten müssen Wertberichtigungen machen. Was sind das? Das heisst, sie haben in ihrer Bilanz Sachen ausgewiesen, die nicht dem wirklichen Wert entsprechen. Als Beispiel, ein einfaches Beispiel, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Haus hättet in der Bilanz, wo immer 3 Millionen Franken einen Wert hätte und sagt, ja, wir haben da einen Wert, das Haus, 3 Millionen, und sie müssen verkaufen oder würden es verkaufen und lösen noch nur 500'000, dann haben sie dort innen 2,5 Millionen Franken einen solchen Wert ausgewiesen. Und das gibt es natürlich, weil wie gross ist der Wert von einem Gut, das man hat? Das merkt man meistens erst beim Verkaufen. Oder wenn man es überprüft, was haben wir eigentlich da rein, ist der Wert eigentlich vorhanden oder nicht. Und jetzt heisst, ich muss, was der Credit Suisse gesagt hat, die Wertberichtigungen stammen noch aus der Zeit, vom, wo der Herr Müllemann in der Credit Suisse
ist. Das ist aber auch ein bisschen länger her. Ja.
Also sehr lang her. Also sicher über 10 Jahre. Und da weiß ich nicht, warum das 10 Jahre lang so eine Überbewertung kann vorhanden sein.
Ist das strafbar überhaupt?
Ja, also wenn man es bösartig, wenn man es natürlich absichtlich macht, bösartig, aber es kann auch sein, dass es nicht gesehen oder falsch bewertet. Da kann man ja nicht, ist ja nicht strafbar, wenn ein Fehler, den man macht, ist ja nicht strafbar. Aber das müssen Sie ja selber untersuchen.
Aber dann müsste man ja sagen, da haben ja viele Leute einen Boni bekommen für eine Leistung, die gar nicht gerechtfertigt
wäre. Das ist natürlich Gefahr oder die Versuchung, namentlich von den Manager einen höheren Wert auszuweisen, als das da ist, hängt damit zusammen, dass wenn man einen höheren Wert ausweist, kann man einen höheren Gewinn ausweisen, weil man die Wertberichtigung nicht jedes Jahr vornimmt. Wenn man einen höheren Gewinn hat, kommen sie einen höheren Bonus raus, über, da haben sie recht. Und das Zweite ist, wenn sie einen höheren Wert ausweisen, dann sieht die Firma besser aus, als das sie ist. Und dann ist der Börsenkurs relativ hoch, weil die Anleger meinen, das sei so viel wert. Was natürlich eben die Fragwürdigkeit ist, ist das überhaupt nicht strafbar, also einen höheren Wert zu machen, als das ist. Aber das müsst ihr selber wissen. Aber das hat jetzt das, die CS in den Keller gezogen. Dann haben sie ja einen neuen Mann da,
der Tiam,
wo jetzt neu kommt und neu muss anfangen. Der hat natürlich ein Interesse, dass jetzt die Firma ausgeputzt wird.
Eben Zaubereien am Anfang, ja.
Und sagt man nachher, ja, sie sind ja schon 2 Jahre da und haben das nicht gemerkt, oder? Sondern er sagt, ich wollte am Anfang schauen, wie ist das jetzt da? Und der hat dann sicher auf den Finger draufgegeben. Zweitens, sie lernen 4'000 Leute. Das hat ja nichts zu tun mit diesen aufgelösten Rückstellungen. Sondern sie haben zu hohe Kosten. Der sagt, ihr habt viel zu hohe Kosten. Wir müssen, also aus Ergebnis selber ist fragwürdig, ohne die Rückstellungen. Und darum muss er Kosten senken und darum muss er Leute entlassen. Das ist eine der Massnahmen. Was aber interessant ist oder verdächtig ist, wieso geht der Kurs so zusammen? Weil wenn einer kommt und sagt in der Firma, ich räume auf, mache die Wertberichtigungen, so, fertig. Jetzt könnt ihr sicher sein, von jetzt an habt ihr einen Gewinn, der dem Gewinn entspricht. Denn ich tue Kosten ab, damit wir Erfolg haben. Und ich habe ein gutes Konzept, wenn ich Erfolg wird haben mit dieser Bank, dann steigt der Kurs. Weil das Vertrauen in die Entwicklung der Firma, das gibt ja einen höheren Wert der Firma. Oder? Für das ist man ist für eine Firma, wo man das Vertrauen hat, ist man auch eher bereit, etwas zu zahlen. Weil der Börsenkurs von einer Firma langfristig ist nicht einfach so ein momentaner Furz, sondern da ist ein da steht ein Mehrwert dahinter. Ein Wert, das ist gut. Nein, die Firma kann man Vertrauen haben, die gehen voran und die werden auch dann hochgezahlt. Oder? Das ist der Shareholder Value, wo man so früher gesagt hat, das ist so schlimm. Ich bin heute noch für den Shareholder Value. Aber natürlich für einen echten, nicht für einen gemogelten. Weil eine Firma, die gut ist, hat einen hohen Wert. Und das ist bei der Credit Suisse nicht passiert. Darum ist es so runter. Also das muss man gut anschauen.
Eben, das ist überraschend, muss man gleich sagen, ist überraschend, dass nach diesen Massnahmen
ja, die Aktien so im Keller ist. Das ist für mich eine Überraschung, dass das Vertrauen in die Firma nicht höher ist. Und sie ist schon längere Zeit angeschlagen. Aber sie ist wahrscheinlich auch zu lange Zeit zu gut gewesen. Sie hat, die Credit Suisse hat ein bisschen profitiert, weil die Bankenkrise damals hat sich vor allem auf dem Buckel von der UBS ausgetragen. Die UBS war die Bank, die man stützen musste, die schlecht da war. Und es ist alles auf die UBS losgegangen. Auch politisch, von der Aufsicht sogar. Alles. Immer UBS, UBS, UBS. Wo das passiert ist, habe ich gesagt, wenn ich Aktionär werde, würde von einer Bank, ich habe keine Bankaktie.
Warum?
Ja, ich habe nie Bankaktie, weil ich verstand auch zu wenig von modernen Banken. Weiss. Ich bin zweimal Verwaltungsrat von der Bankgesellschaft. Aber da ist natürlich das Bankwesen viel einfacher gewesen, oder? Also zu verstehen, dass ich jemandem Kredit geben muss und für das einen Zins bekomme, dass ich mich finanzieren muss mit Leute, die mir das Geld geben, und dass der muss vertrauenswürdig sein, das verstehe ich. Vor allem verstehe ich vielleicht sogar besser als ein Banker, weil ich den Schuldner besser verstanden. Das sind ja meistens Unternehmer, kleine und große, kann ich vielleicht besser beurteilen. Oder, dass man das Geld gibt, damit das kann anlegen kann, außerhalb vom Kreditgeschäft. Also, zum Beispiel, dass man Aktien kauft, und verkauft und so weiter, das habe ich auch verstanden. Aber jetzt mit all diesen Derivaten, die immer komplizierter werden, oder? Die Swaps und so weiter, dann das ganze Amerika-Geschäft. Ich habe einen riesen Respekt vor Amerika, als Industrielle. Habe ich auch immer wieder gesagt, im Teleblocher, ich bin immer mit den Chinesen viel besser schlagen
ja gesagt, als mit den Amerikanern. Sie glauben also, dass Amerika-Geschäft von der UBS und auch von der CS, das war eigentlich ein Fehler gewesen.
Absolut. Die haben, wenn man das zusammenzählt, was die gemacht haben in den letzten 30 Jahren in Amerika, haben die nie Geld verdient.
Das war eigentlich Prestige gewesen vor
allem. Ja, also wenn man die Investitionen anschaut, was die gemacht haben, jetzt sagen sie, ohne Amerika kann eine Bank eine Weltbank nicht bestehen. Kann ja sein, aber es kommt ja dann darauf an.
Aber jetzt gleich nochmal, wenn man anschaut, einen Vergleich macht, ist ja interessant. CS absolut im Keller, leuchtend wieder dran, da hätte niemand gedacht, vor 5 Jahren die UBS. Ja, was machen die besser?
Ja, also, sie sind sicher seriöser gewesen, weil sie so unter Druck gestanden sind. Das tut nämlich der Firma gut, wenn sie angekickt wird. Übrigens auch für Politiker. Das ist ja so. Das Ujubeln. Das ist immer der sichere Gang in Untergang. Ich habe immer, wenn man so Politiker jubelt, sehen Sie jetzt in Amerika den Obama. Was ist jetzt der gejubelt worden in der letzten Nacht? Ja, etwas Unglaubliches. Und jetzt ist er dem vor einem Abtritt, man muss sich zum Teil fast schämen, was er gemacht hat. Und die ganzen Ausländerengagement, die Russen wieder vorgelegt und so weiter. Gar nicht drüber reden. Wäre der unter Druck gestanden, wäre das ganz anders gewesen. Wäre vielleicht schon vor den Wahlen rausgekommen, wäre vielleicht gar nicht gewählt worden. Und so ist es auch beim Ding, wenn man so. Und jetzt gibt es Firmen, die schauen natürlich nur, wo das zugejubelt wird, oder? Und das ist bei der Credit Suisse also System gewesen. Das hat man auch gemerkt, aussen dran. Die sind immer, haben sich immer besser dargestellt, als dass sie sind. Und das hat die UBS nicht mehr können. Nach den Situationen, die sie müssen unten durch, was ja wahrscheinlich auch recht ist. Die haben Verlust bauen, die haben müssen Strafen zahlen in den USA, die haben das Amerika-Geschäft nicht überblickt. Also die, jemand, der so unten durch hat müssen, der bringt, macht auf jeden Fall weniger Dummheiten als einer, der hochgejubelt wird.
Also, aber trotzdem ist interessant, Aktien sind in den Keller gegangen, aber Bonis kommen den Chefen gleich wieder hinüber. Ist das nicht ein bisschen stossend für den kleinen Mann? Ja,
kommt drauf an.
Vor allem noch in Minderinitiative und allem. Ja,
also Minderinitiative, die hat ja gesagt, also die Aktionäre müssen die Boni genehmigen. Also solche Ausreißer, wie man vorhin kennt, wie hier im Fall Barnevik und so, oder, wo da 200, 300 Millionen genommen haben und die Pensionskasse und also all diese Sachen.
Gibt es nicht mehr.
Also, ja, es gibt vielleicht schon noch so dumme Aktionäre, die das kennen, aber das ist ja dann deren ihr Problem. Aber die Boni, namentlich auch bei der Bank, bei den leitenden Leuten, die sind schon unglaublich hoch. Vor allem sagen sie ja immer, das sind Unternehmer. Und der Unternehmer, wenn er halt viel verdient, geht es ihm halt auch viel besser. Der kommt er mehr über. Nur, wenn das Unternehmen schlecht geht und einen Verlust macht, hat der Unternehmer nichts. Null. Unter Null. Er muss den Verlust auch selber tragen. Und das haben sie hier nicht. Also die Differenz ist viel zu klein, ob gut oder schlecht geht. Da bin ich einverstanden. Aber jetzt muss man aufpassen. Man kann nicht wie zum Beispiel mit der Credit Suisse, das begreife ich. Wenn Credit Suisse jetzt so ein schlechtes Ergebnis ausweist für Fehler, wo man vor 10 oder 15 Jahren gemacht hat, kann man nicht das jetzige Management strafen. Weil die sind ja gar nicht dabei gewesen und die haben ja die Fehler nicht gemacht. Aber da kommt jetzt Problematik für, wenn man natürlich so einige Posten überbewertet. Und dann ist ja der Gewinn, den sie hier ausgewiesen haben, viel zu hoch gewesen.
Ja, dann müssen im Prinzip die Leute etwas zurückzahlen.
Ja, müssen ja die selber zurückzahlen, die hier zu wollen. Und das ist ja gar nicht mehr möglich. Sie haben ja wahrscheinlich auch nicht einen Vertrag, wo das drinsteht. Und die jetzt geschafft haben und gut geschafft haben, oder, die können ja einen Verlust haben von 3 Milliarden. Aber es kann einen Bereich haben, der hat einen riesen Gewinn gemacht. Der ist einfach aufgefressen worden durch die Wertberichtigungen. Dann müssen sie dem für die Leistung, die er erbracht hat, selbstverständlich auch einen entsprechenden Bonus geben. Das ist ja der Zweck von der Übung, dass er einen Lohn hat und wenn er sehr gut arbeitet und ein Leistungsziel überschreitet, dann müssen sie ihm etwas geben. Ich bin sehr für das. Das haben wir in ihm immer gehabt, dass wir den Leuten gesagt haben, wenn wir das Ergebnis haben, oder? Dann gibt es einen Bonus, aber wenn sie nicht haben, hat es auch keinen gegeben. Also sind dann null gewesen, nicht?
Jetzt mache ich ein bisschen einen plumpen Übergang. Eben, die haben ja sehr viel Boni immer noch. Mit denen können sie ja Bilder kaufen. Jetzt sind wir beim anderen Thema, wo wir noch nicht drüber geredet haben. Die grosse Blocher, Anker, Hodler-Ausstellung in Winterthur ist zu Ende vor 2 Wochen. Es war ein riesen Erfolg. Ich glaube, fast 70.000 Leute sind gekommen. Hätten sie auch nie gedacht, oder?
Nein. Ich hatte ja sehr Hemmungen, das zu machen. Ich habe meine Sammlung noch nie als Sammlung präsentiert. Ich hatte einfach Bilder und ich war erstaunt, dass die Fachleute sagen, das ist eine der bedeutendsten Sammlungen um 1900. Das ist ja. Und dann gesagt, nein, das wird mir jetzt zeigen. Sie werden sehen, das findet enorm Anklang. Und dann habe ich es gemacht. Und zuerst habe ich gesagt, dann lehnt doch den Namen Christoph Blocher weg. Aber dann haben sie gesagt, ja, und dann? Fragt doch jeder, weißt du, das ist eine Sammlung. Ja, ja, wie Basler. Das ist ja die Sammlung. Wer ist denn das? Dann hat man gesagt, das sagen wir nicht. Und dann hat man gesagt, mal, das ist der Christoph Blocher. Wieso sagen das denn nicht? Aber jetzt können wir machen, wie man wollte. Sie haben sich dann entschlossen, dass man den Titel gibt: Blocher, Anker Giacometti, Sammlung aus der
Meisterwerke
aus der Sammlung Christoph Blocher. Und sie haben es aus meiner Sammlung ausgewählt. Und ich bin selber auch erstaunt, erstens, wo ich es gesehen habe, wie schön das ist. Es ist natürlich, die Zusammenstellung ist schön gewesen. Dann haben sie den Saal so zwei gemacht. Also die Wände für Tankerbilder sind rot gewesen, für Todlerbilder blau. Passt sehr gut, sehr schön ausgestellt und ist ein sehr grümiger Saal gewesen. Also das ist gut gewesen. Und jetzt, wenn ich die Echo anschaue, von den Leuten, die mir das sagen, immer wieder treffe ich Leute im Zug, gestern wieder ein Ehepaar auf mich zugekommen, wir waren in dieser Ausstellung. Wir sind so beeindruckt, so beglückt. Dann komme ich einen Haufen Dankbriefe über, als ich dir Bilder gegeben habe.
Aber das ist nicht selbstverständlich, oder?
Nein, nein. Und sie sagen auch nicht, wir sind in der Ausstellung, sie war noch schön.
Ja.
Sondern sie sind betroffen, sie sind begeistert. Die sind 3-4 Mal gegangen. Immer wieder anschauen. Und sind gefesselt gewesen. Und das freut mich natürlich sehr. Ich bin ja selber auch. Aber ich habe ja das für mich gekauft. Ich habe gedacht, ja, mir gefällt jetzt das. Mir gefällt ja das andere nicht.
Aber ist noch interessant. Sie haben ja selber Führungen gemacht. Ich glaube, 40
etwa. Ja.
Und die sind über eine Stunde gegangen, oder? Ja, ich glaube, wir haben am Montag irgendwo gelesen.
Ja,
ich glaube, morgen um 9 Uhr bis zum Abend um 8 Uhr, oder?
11 Uhr weg bis zum Abend um 8 Uhr. Ja, es sind viel mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Aber es ist gut gegangen und es war noch streng gewesen. Sie haben einfach, und das Museum hat Wert aufgelegt, weil viele Leute gesagt haben, hören Sie mit den Führungen. Es sind also etwa 250 Führungen gewesen, so 259. Aber das sind auch durch
Kunsthistorikerinnen
gewesen. Und dann hat es halt Erika auch gesagt, es wäre eben schön mit dem Sammler selber. Die Volkshochschule hatte ich auch eine Vorlesung gehabt in der Uni über die Sammlung. Die hat dann einen ganzen Zyklus daraus gemacht mit verschiedenen.
Aber dann glaube ich, sie andere Säle übertragen, oder?
Ja, ja, gut. Und sind dort einfach viel mehr gewesen. Ursprünglich haben sie gesagt, es gäbe 2 Führungen und dann sind, glaube ich, 7 gewesen oder so. Also, das zeigt das Interesse, das die Leute hatten. Und jetzt ist sie fertig, die Ausstellung. Jetzt habe ich natürlich sehr viele Anfragen für die Zukunft, ob ich nicht die Ausstellung oder eine ähnliche oder die Ganzsammlung.
Ja, es sind Bilder, die eben nicht zu Winterthur gesehen sind.
Nein, die hängen ja jetzt alle noch da, oder? Ja,
unsere Zünder.
Und dann kommen jetzt den 1. Anfang März kommen die Bilder zurück, oder? Und ja, gegen Ende Februar, in der nächsten Sendung, haben wir dann schon wieder wahrscheinlich andere hin.
Wie viele sind es denn insgesamt, eigentlich, was Sie haben?
Also in der ganzen Sammlung? Ja, ja. Ja, das sind 450.
450.
Aber da sind also auch Zeichnungen, Kohlen, ja. Aquarell dabei, nicht nur Ölgemälde. Ölgemälde sind es ungefähr 250 bis 300. Jetzt, sie haben nur 84 können nehmen und darum war es 84 gewesen. Aber, also, es hat mir jetzt auch die Augen aufgetan. Man lernt ja so eine Sammlung auch kennen. Mit dem Zeigen natürlich. Und jetzt ist sie halt öffentlich. Jetzt kann ich sie nicht mehr verbergen. Oder? Jetzt schreibe ich es auch an. Sonst habe ich immer angegeben, Privatbesitz.
Jetzt steht Christoph Blocher. Sieht man sie denn jetzt in nächster Zeit wieder einmal, oder? Die Sammlung?
Ja, also in dieser grossen Auswahl warte ich jetzt etwa 5 Jahre, bis ich das bringe. Und es sieht so aus, als das Kunstmuseum Bern, da haben natürlich dann viel mehr Platz, oder? Dass die das dann übernehmen und dann auch zusammen mit dem Canada in Wallis, das wäre eine Möglichkeit und das prüfe ich jetzt.
Also,
als dem im Vordergrund liegt.
Ein Blocher-Museum, haben Sie das schon überlegt?
Ja, das ist jetzt. Es gebe zu, das hat mir jetzt da auch neue Ideen gegeben. Heute sind wir mit dem Blocher-Museum. Wie ist denn das? Also der Reinhard hat ja das gemacht, das Museum selber gebaut, sehr verdienstvoll, eine Stiftung gemacht, so aus Betrieben, die Bilder dort angehängt und immer dort gelassen. Aber sie ist leer, die Stiftung. Sie müssen sehen, so eine, in das Reinhard-Museum gehen pro Tag etwa 10 bis 15 Personen. Da brauchen sie eine Eingangskontrolle, sie brauchen einen Sicherheitsdienst bei diesen Bildern. Es braucht jemanden, der den Empfang macht, Billett und so weiter. Das ist eine Mannschaft, die natürlich nie gedeckt werden kann mit diesen Eintritten. Das war hier anders gewesen, wenn im Tag bis 1500 Personen sind gekommen, oder? Dann sind das 100 Mal mehr, oder? Und dann lohnt sich das. Und das ist mehr oder weniger gleich viele Leute brauchen sie das. Vielleicht eins, zwei mehr, aber und nur einfach die Sammlung dem Staat geben, dann muss er ein extra Dings bauen. Jetzt haben wir in Bern die Kleesammlung. Hat einen gegeben, grosszügig im Staat, der musste ein Kunsthaus bauen und hat enorme Betriebskostendefizit. Also das finde ich fraglich. Aber die Idee, die jetzt da ist, dass man sagt, die Bilder bleiben da zusammen, bei mir. Und man veranstaltet Ausstellungen, wo die gezeigt wird, die Bilder oder ein Teil davon, wie es Winterthur. Man könnte die gleiche Ausstellung, die man jetzt gemacht hat, in Winterthur, in Genf, in Japan, in Amerika machen. Und dann muss der Staat nicht extra ein Kunsthaus betreiben und eine Infrastruktur, sondern er hat vielleicht ein halbes Jahr eine Ausstellung, und die Ausstellung, die hat noch Geld gebracht. Die hat ein Museum Oskar Reinhard ein paar Hunderttausend gebracht, die Kasse, die ja leer ist. Also das Überleben von dieser Stiftung ist mindestens gesichert. Der Staat hat keinen Rappen müssen zahlen. Ich habe auch nichts gezahlt. Ich zahle natürlich nicht, um meine Bilder ausstellen. Gut, ich verlange nichts. Viele Aussteller verlangen da etwas, dass, wenn man Bilder holt, oder? Und das mache ich jetzt hier nicht. Und das ist eine Idee. Aber ich weiß es noch nicht, was man macht. Die Bilder sind jetzt einmal da und die Sicherheit und sind beieinander. Aber wüsste sie im schlimmsten Fall, wenn man, ist auch eine Möglichkeit, dass man wieder die Bilder neu platziert, neu verkauft. Ich bin auch froh, dass Stiftungen aufgelöst worden sind oder also Sammlungen aufgelöst worden sind. Ich habe sehr schöne Bilder aus Sammlungen. Und was ein bisschen schade ist, es gibt natürlich auch Sammler, die haben das Motiv. Das ist nicht, weil die Bilder schön sind, sondern die wollen teure Bilder. Wie Kapitalanlage. Hat ja ein Chines so ein Ding gekauft, so eine Giacometti-Skulptur für 156 Millionen Dollar. Dann hat man gefragt, gefällt denn Ihnen die? Dann hat er gesagt, ja, nein, das gefällt mir eigentlich nicht. Ja, wieso kaufen Sie es denn? Ja, ich wollte die teuerste Skulptur haben. Also, da gibt es auch, das ist dann auch ein bisschen schade.
Ja. Also, jetzt sind wir ein bisschen vom musischen, künstlerischen gewesen. Ein Thema haben wir jetzt in der und der letzten Sendung nicht erwähnt, das ist ein ganz grosses Thema. Durchsetzungsinitiative, also, wenn wir noch sagen, die nächste Sendung ist nicht am Freitag, wie sie eigentlich in der Regel ist, sondern am Sonntagabend sind wir wieder bei Ihnen zu Hause.
Ja, wie wir rufen alle auf, unbedingt jetzt ja stimmen, dass die Kriminalität zurückgeht. Wenn man da das macht mit dieser automatischen Ausschaffung der Schwerverbrecher, wird das gut. Aber ich weiss nicht, ob das Volk mit dem Salat, der jetzt angerichtet worden ist, in allen Zeitungen sind ja, und jeder, der ein bisschen will ein Nämmerli haben und ein guter Mensch sein, der ruft auf, man sollte da Nein stimmen.
Ja, sind wir gespannt. Also am 28. Februar, Sonntagabend, werden wir dann das Abstimmungsresultat miteinander da verhandeln und sind wir gespannt, wie es rauskommt. Meinen Sie vom Gefühl her, können Sie sagen?
Nein, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie. Ich kann es ja nie sagen. Darum stimmen wir ja ab. Aber also wenn das Volk da Ja sagt, habe ich wieder eine Hochachtung. Weil was auf die eingeprasselt worden ist, dass man eigentlich ganz ein trauriger Mensch muss sein, wenn man da Ja stimmt. Und sie stimmen gleich Ja, zeigen das, dass die ein grosses Denkvermögen haben. Weil die Elite hätte jetzt sagen wollen. Wir Elite sagen euch, Da dürfen wir nicht ja stimmen.
Also, wir sehen es am Sonntagabend, 28. Februar, Tele Blocher. Freut mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind an diesem spannenden Sonntag. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.